Wissenschaft im Brennpunkt.
According to documents provided by former NSA contractor Edward Snowden.
Januar 2014. Ein neues Kapitel der Snowden-Enthüllungen.
The agency is racing to build a computer that could break nearly every kind of encryption.
Die NSA arbeitet angeblich an einer Maschine, die alle gängigen Verschlüsselungscodes knacken soll.
Crack nearly every kind of encryption used to protect banking, medical, business and government records around the world.
Online-Banking, Gesundheitsdaten, Wirtschaftsgeheimnisse, Regierungsdokumente. Nichts davon wäre mehr sicher.
A cryptologically useful quantum computer.
Die künftige Superwaffe der Geheimdienste heißt Quantencomputer.
Deswegen müssen wir für diesen Tag X gewappnet sein. Und verschiedene Gruppen in der Kryptographie arbeiten daran, Algorithmen zu finden, die gegen Quantencomputer sicher sind.
Qubit jagt Dr. No. Neue Codes gegen den Lauschangriff der Quanten. Von Frank Grotelüschen.
Hier sehen wir jetzt einzelne Atome, live, wenn man so will. Sobald jetzt dieses leise Piepsgeräusch anfängt, war das Laden des Atoms erfolgreich. Und wir sehen es als einen einzelnen hellen Fleck auf diesem Bildschirm.
Garching bei München. Ein Labor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Stefan Ritter bedient eine chaotisch anmutende Laserapparatur. Ihre Strahlen ziehen direkt auf das Kernstück des Experiments.
Das ist eine Vakuumkammer, in deren Herz ein optischer Resonator sitzt, in dem wir einzelne Atome fangen und mit ihnen Quantenformationsverarbeitung betreiben können.
Laserstrahlen fangen Atome ein, halten sie in der Schwebe und prägen ihnen eine Information der besonderen Art auf. Nicht ein Bit, wie bei einem normalen Rechner, also eine 0 oder eine 1, sondern
wir verwenden Quantenbits, sogenannte Qubits. Auch ein Quantenbit kann in einem Zustand 0 oder dem Zustand 1 sein, aber das sind nicht die einzigen Zustände, in denen sich so ein Quantenbit befinden kann.
Ein Quantenbit kann alle Werte zwischen 0 und 1 annehmen, kann damit auf unzähligen Ebenen gleichzeitig agieren. Und das fasziniert die Physiker ungemein. Wären sie in der Lage, hunderte von Quantenbits zusammenzuschalten, entstünde ein Quantencomputer.
Der wäre dann der Nerd unter den Computern.
Einer mit Spezialtalenten und unglaublicher Rechenpower auf seinem Gebiet.
Schon vor einigen Jahrzehnten haben sich Forscher gefragt, was eigentlich passieren würde, wenn man anstatt von klassischen Bits Quantenbits verwendet, um damit zu rechnen, und haben zeigen können, dass es Algorithmen gibt, die effizienter laufen, als wenn man mit klassischen Bits rechnen würde.
Also eigentlich beginnt die Geschichte nicht erst mit Snowden, sondern schon 1994. Da präsentierte ein Mathematiker, und zwar der US-Amerikaner Peter Shor, einen der ersten Quantenalgorithmen überhaupt. Und der hat es gleich in sich. Im Prinzip nämlich wäre so ein Quantencomputer-Algorithmus in der Lage, sämtliche Sicherheitscodes im Internet zu knacken. Da war die Fachwelt natürlich einigermaßen geschockt. Mit Shors Algorithmus drohte nichts weniger als der ultimative Sieg der Code-Knacker über die Code-Bastler. Der Wettstreit läuft schon seit Ewigkeiten.
0, 1, 0, 1, 1, 0, 0.
Der Caesar-Code ist einer der ältesten Geheimcodes und geht auf Julius Caesar zurück. Vertrauliche Nachrichten pflegte er in Geheimschrift zu verfassen.
Man kann sich das ganz einfach vorstellen.
Professor Albrecht Beutelspacher, Mathematiker, Universität Gießen.
Man schreibt das Alphabet auf, A bis Z, und darunter nochmal das Alphabet, aber um ein paar Stellen versetzt. Und dann wird verschlüsselt, indem man einen Buchstaben, der oben steht, durch den Buchstaben ersetzt, der direkt drunter steht.
Caesar versetzte das Alphabet stets um 3 Stellen nach links. Der Trick war leicht zu entlarven, der Code leicht zu knacken.
Ich könnte mir überlegen, der häufigste Buchstabe im Deutschen, das E, wird ja immer auf den gleichen Buchstaben abgebildet. Also muss ich nur im Geheimtext den häufigsten Buchstaben suchen, die Alphabete so einstellen und habe entschlüsselt.
Über den Caesar-Code sind die Kryptographen hinaus. Längst haben sie weit raffiniertere Verfahren entwickelt. Internetkriminelle können Computersysteme hacken, indem sie Passwörter abfangen oder erraten. Mit Tricks, gegen die sich ein Nutzer leicht schützen kann. Keine simplen Passwörter wählen zum Beispiel. Die eigentliche Datenverschlüsselung aber, wie sie etwa beim Online-Banking abläuft, ist praktisch unknackbar. Die Sicherheit ruht auf 3 Buchstaben. RSA. Und bedient sich einer schlichten mathematischen Rechnung. Eine Zahl muss in ihre Primfaktoren zerlegt werden. Einfach für kleine Zahlen, 15 ist gleich 5 mal 3. Doch für große Zahlen, etwa mit 300 Stellen, extrem schwierig. Selbst der beste Supercomputer müsste Jahre rechnen.
Heutzutage kann niemand eine solche 300-stellige Zahl in ihre beiden Primfaktoren zerlegen.
Professor Johannes Buchmann, Informatiker, Technische Universität Darmstadt.
Niemand kann also aus dem Produkt rekonstruieren, was das Geheimnis ist.
RSA ist sicher, solange es keinen Quantencomputer gibt. Denn der könnte mit dem Algorithmus von Peter Shor selbst in riesigen Zahlen im Nu die Primfaktoren ausmachen.
Nahezu alle wichtigen Geheimnisse werden heute mit RSA geschützt. Das Verfahren hat sich durchgesetzt, weil es praktisch ist. Öffentlich genug, sodass jeder mitmachen kann. Geheim genug, weil der Schlüssel nicht geknackt werden kann. Noch wiegt man sich in Sicherheit. Die meisten sagen, naja, der Quantencomputer, der steckt ja noch in den Kinderschuhen. Ja, schaut euch doch die Exemplare in den Labors an. Hochkomplexe Dinger, aber kaum Rechenpower. Doch wer weiß denn, wie lange das so bleibt? Im Moment präsentieren die Fachzeitschriften im Wochentakt immer neue Fortschritte. Außerdem weiß man ja dank Snowden, dass die NSA an der Sache dran ist. Und jetzt steigen auch noch Großkonzerne in die Forschung ein.
Google has these enormous data centers.
Professor John Martinez, Physiker, University of California, USA.
Where they of course use this classical computation power.
Google besitzt riesige Rechenzentren, aber für bestimmte Anwendungen, etwa für selbstlernende Maschinen, hätte Google gerne noch mehr Rechenpower. Der Quantencomputer könnte das leisten. Zum Beispiel könnte er sehr gut Muster in Bildern erkennen.
2014 wurde Martinez von Google angeheuert. Er soll einen funktionsfähigen Prototypen bauen. Nicht als Codeknacker. Daran hat Google gar kein Interesse. Auch die meisten Physiker übrigens nicht. Stattdessen setzt Google auf die magischen Fähigkeiten bei der Datenbanksuche, bei Computersimulationen und der Bilderkennung. Unvorstellbar schnell, unvorstellbar effektiv.
What we would like to do in the 4-5-year timescale.
In 4 bis 5 Jahren wollen wir bei Google einen Prototyp haben, der beweisen soll, dass sich damit tatsächlich was anfangen lässt. Und schon heute denken wir darüber nach, wie die Baupläne für einen richtigen, einen großen Quantencomputer aussehen müssten.
Also stellen Sie sich vor, in 5 Jahren wird plötzlich klar, die NSA hat das Ding entwickelt. In dem Augenblick sind alle Rechner, die in der Welt sind, angreifbar.
If a quantum computer was built tomorrow, we would have serious problems.
Alle Verfahren, die wir kennen, wären damit ausgehebelt.
When we will have that quantum computer, it's going to break all RSA-based systems.
Das wäre für die gesamte Internetkommunikation und Nutzung der Super-GAU.
1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1.
Die Alberti-Maschine. 1466 erfand das italienische Universalgenie Leon Battista Alberti die erste Verschlüsselungsmaschine der Welt. 2 Scheiben, auf denen das Alphabet in normaler Reihenfolge geschrieben steht. Beide Scheiben können gegeneinander verdreht werden. Beim Chiffrieren liest man von außen nach innen, beim Dechiffrieren von innen nach außen. Fortan war es möglich, deutlich schneller und effizienter zu verschlüsseln.
Man sieht schon hier, das ist kein Labor, sondern das ist eigentlich hier ein Technikraum, wo vor allem die Lüftung des Gebäudes betrieben wird. Und hier in der Ecke haben wir unseren Sender stehen.
Erlang, im Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts. Dominik Elser ist auf den Dachboden gestiegen und zeigt auf eine Nische an einem Fenster. Eine unscheinbare Laborapparatur, ein schlichter Aufbau aus Lasern, Optik und Steuerelektronik. Und derzeit die wohl schärfste Waffe gegen den Quantencomputer.
Der Strahl wird dann durch dieses Fenster hier rausgeschickt, geht dann über die Kreuzung, die man hier aus dem Fenster sehen kann, rüber zu dem Unigebäude, wo dann der Empfänger steht.
Der Empfänger im Unigebäude ist 1,5 Kilometer entfernt. Die Lasersignale, die Dominik Elser zu ihm schickt, haben Quanteneigenschaften.
It's a very new way of doing cryptography.
Das ist eine neue Art von Kryptographie.
Und deshalb nennt Nicolas Gisant sein Verfahren auch Quantenkryptographie.
Whenever you want to send some encoded or secret messages, you need a key.
In der Kryptographie benötigt man einen geheimen Schlüssel. Und das Hauptproblem ist, wie lässt sich dieser Schlüssel sicher zwischen Sender und Empfänger austauschen?
Gisants Strategie: den Quantencomputer mit Quanten schlagen. Klingt wie den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Der Pionier von der Universität Genf schickt einen quantenphysikalisch präparierten Schlüssel vor und erst, wenn der sicher angekommen ist, schickt er die verschlüsselte Nachricht hinterher. Das Präparieren geht so.
The idea is that these bits will be encoded in single photons.
Man kodiert den Geheimschlüssel in einzelnen Photonen, jedes Lichtteilchen ein Bit, und schickt sie vom Sender zum Empfänger. Das Entscheidende, die Photonen gehorchen den Regeln der Quantenphysik und sind äußerst fragil. Würde ein Lauscher sie abfangen, würde er ihre Quanteneigenschaften unweigerlich zerstören. Das aber würden Sender und Empfänger sofort bemerken und die Übertragung des Geheimschlüssels abbrechen. Stellen Sie dagegen keinen Abhörversuch fest, können Sie sich absolut sicher sein, Ihr Schlüssel ist geheim. Es gibt schon Firmen, die diese Technologie anbieten. Der Markt ist zwar noch klein, aber er wächst. Er wächst mit dem Bewusstsein, dass man eine solche Technologie braucht, falls es irgendwann einen Quantencomputer geben sollte.
Also das ist doch die Lösung. Jeder Schlüssel verliert, sobald er sich im Netz der Lauscher verfängt, seinen Wert. Damit wäre völlig egal, wie schnell oder schlau die neue Wundermaschine Quantencomputer ist. Was der knacken könnte, interessiert niemanden mehr. Alles bestens also. Oder gibt es da doch noch einen Haken an der Sache?
It is more expensive and it's likely to remain more expensive because you have hardware, it's not only software.
Die Methode ist teuer, weil sie nicht nur auf Software basiert. Wir brauchen zusätzliche Hardware, insbesondere Laser, die einzelne Lichtteilchen erzeugen, und Detektoren, die einzelne Photonen sehen.
Typical data rates today,
die Datenraten liegen bislang bei einigen Megabits pro Sekunde. Verglichen mit der normalen Datenübertragung ist das ziemlich langsam. Da redet man über Gigabits pro Sekunde.
The quantum key distribution is still today limited in distances.
Bislang ist die Quantenkryptographie auch in ihrer Reichweite begrenzt. Der Rekord steht bei 300 Kilometern.
300 Kilometers, that's today the world record.
Zu teuer also, zu langsam und von begrenzter Reichweite. Ich frage mich, ob die Physiker das Problem nicht wenigstens mittelfristig lösen können.
If you really want to go to thousands of kilometers or continental distances, you need repeaters.
Wollte man wie im Internet von Kontinent zu Kontinent kommunizieren, bräuchte man eine neue Technologie, den sogenannten Quantenrepeater.
Ein Quantenrepeater wäre eine Art Zwischenverstärker, der die Signale immer wieder auffrischt und dadurch größere Reichweiten erlaubt. Doch noch gibt es solche Repeater nicht. Die Forscher arbeiten an den Grundlagen.
Dann schalte ich den Laser jetzt mal an. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis der auf Betriebstemperatur ist.
Auf dem Dachboden des Max-Planck-Instituts in Erlangen startet Dominik Elser die Anlage, die Quantensignale zu einem Gebäude der benachbarten Universität schickt. Er tippt Befehle ein und beobachtet die Anzeigen.
Okay, das Signal am Sender sieht gut aus, die Modulation läuft. Also hier ist alles okay. Ich würde jetzt den Laserstrahl losschicken. Passt das?
In 1,5 Kilometern Entfernung bestätigt der Kollege, dass sein Gerät empfangsbereit ist. Elsa startet die Übertragung.
Ja, also ich höre vom Empfänger, dass das Signal ankommt. Das Tageslicht stört uns nicht, weil wir ja das perfekt herausfiltern können. Die Daten sind aufgenommen, die Übertragung hat geklappt.
Die Technik ist eine Alternative zu den Quantenrepeatern und dürfte deutlich schneller einsatzreif sein. Mit ihr muss man die Lichtsignale nicht durch Glasfasern schicken. Stattdessen geht es durch die Erdatmosphäre bis in den Weltraum. Das Ziel? Quantenkryptographie via Satellit.
Also wir haben das geschafft, dass wir ein System entwickelt haben, das bei Tag genauso gut funktioniert wie bei Nacht.
Elsa und seine Leute prägen ihre digitalen Informationen nicht einzelnen Lichtteilchen auf. Stattdessen verwenden sie einen schwachen Laserstrahl, der dennoch stark genug ist, sich auch bei Tag zu behaupten.
Natürlich ist es immer ein bisschen abhängig vom Wetter. Also ist es so, es gibt Tageszeiten, wo das System nicht so gut arbeitet, zum Beispiel bei Sonnenaufgang, wenn also die ganzen Straßen, die Gebäude sich anfangen aufzuwärmen und dann viel Turbulenz erzeugen. Wenn wir zum Beispiel Nebel haben, der einfach kein Licht durchlässt, dann können wir auch nicht arbeiten.
Im Weltall können sich Quantensignale besser ausbreiten als in einer Glasfaser. Das Reichweitenproblem wäre gelöst.
Das sehr anspruchsvolle Projekt, was wir haben, ist, dass wir versuchen wollen, zu einem geostationären Satelliten zu gehen.
Gerd Leuchs, Direktor am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts.
Das Problem ist natürlich, dass der Satellit extrem weit weg ist.
Ein geostationärer Satellit umkreist die Erde in einer Höhe von 36.000 Kilometern. Auf eine solche Entfernung fächert sich ein Laserstrahl merklich auf, bis auf einen Kilometer Durchmesser. So auch der Laserstrahl, der von einem Satelliten zurück auf die Erde kommt.
Wenn man dieses Licht nicht alles einsammeln kann, könnte das natürlich auch ein Abhörer einsammeln. Der einfachste Weg ist immer, was weiß ich, einen großen Zaun zu machen und sagen, ich stelle jetzt sicher, dass in diesem Gebiet keiner sein kann.
Schon kurios. Da entwickelt man eine Hightech-Kryptographie basierend auf hochkomplexer Quantenphysik und muss sie schützen durch einen simplen Zaun.
0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1.
Die Enigma war die Kodiermaschine der Nazis. Angeblich unknackbar. Eine Art Schreibmaschine, nur klobiger. In ihrem Inneren ein verwirrendes Gefüge aus Walzen und drehbaren Scheiben.
Und zwar aus drei hintereinander geschalteten, jeweils 26 Buchstaben sind darauf abgebildet und jede einzelne Scheibe stellt eine Vertauschung der Buchstaben dar. Es wird dreimal hintereinander gemacht und wieder zurückgeleitet und so wird ein Buchstabe letztlich durch einen anderen ersetzt.
Korrekt bedient wäre die Enigma tatsächlich kaum zu knacken gewesen, doch die Deutschen waren nachlässig, machten Fehler bei der Bedienung und die nutzten die Alliierten aus.
Man hat solche Beobachtungen gemacht, dass natürlich bei der deutschen Wehrmacht jeder Brief enden musste mit Heil Hitler. Und wenn man das weiß, kann man auch schon Schlüsse ziehen.
Weltweit sind derzeit einige Arbeitsgruppen dabei, die Verschlüsselungstechnik auf Quantenbasis weiterzuentwickeln. Darunter ist auch eine durchaus esoterisch anmutende Idee. Die Verschränkung. Von Albert Einstein einst als spukhafte Fernwirkung verspottet. Das Prinzip? Zwei gemeinsam erzeugte Lichtteilchen bleiben über ein rätselhaftes Quantenbündnis in Verbindung, während sie sich immer weiter voneinander entfernen. Fängt nun ein Lauscher eines der Lichtteilchen ab, ändert zwangsläufig das andere sein Verhalten, und zwar augenblicklich. Das bekommen Sender und Empfänger unverzüglich mit. Der Lauschangriff ist enttarnt. Von der Praxis ist dieser Ansatz noch weiter entfernt als der von Nicolas Gisin. Die Euphorie der Informatiker hält sich in Grenzen.
Die Quantenkryptographie löst keines unserer Probleme. Sie hat nichts mit den realen Belangen der Wirtschaft zu tun.
Zu teuer, zu langsam, zu wenig Reichweite.
So sieht es Nigel Smart von der Universität Bristol, England. Die Quantenkryptographie ist doch gar keine richtige Kryptographie. Sie erlaubt es lediglich, eine Information abhörsicher von A nach B zu senden. Für die Art und Weise, wie wir heute im Internet kommunizieren, taugt sie doch gar nicht.
Das Internet ist riesig. Wir haben heute, glaube ich, so etwas wie 3 Milliarden Benutzer des Internets,
sagt Johannes Buchmann aus Darmstadt.
Da ist es ein bisschen unpraktisch, wenn alle diese Internetbenutzer, bevor sie miteinander kommunizieren, geheime Schlüssel austauschen würden.
Genau deshalb ist Sicherheit im Internet heute mit dem sogenannten Public-Key-Verfahren organisiert, das wiederum mit dem heute unknackbaren RSA-Code arbeitet. Wer auf Nachricht wartet, eine Bank zum Beispiel, hängt für jedermann zugänglich einen Teil des Schlüssels an seine Pinnwand. Mit dem kann jeder Kunde seine Nachrichten an die Bank verschlüsseln. Die Bank selbst behält den zweiten, geheimen Teil. Nur sie kann die Nachricht wieder entschlüsseln. Also die Kritiker sagen, dass die Quantenkryptographie völlig ungeeignet für das Public-Key-Verfahren ist. Damit passt sie nicht zum Internet. Die Idee, mit Quantentechnik den Quantencomputer zu schlagen, charmant, aber wertlos.
Würde ein Quantencomputer gebaut, während die heutigen Sicherheitssysteme fürs Internet, für Chipkarten und Smartphones auf einen Schlag unsicher.
Nigel Smart, der Informatiker, glaubt, dass man den Kampf auch auf Software-Ebene gewinnen kann. Denn ein Quantencomputer, so viel ist heute schon klar, wäre ein Rechner mit Inselbegabung. Manche Aufgaben kann er unglaublich schnell meistern. Die Primzahlzerlegung etwa beherrscht er im Schlaf. Literatur dagegen liegt ihm gar nicht. Hier setzt Nigel Smart an, wenn er seine Hash-Funktionen ins Spiel bringt. Hash ist Englisch und bedeutet zerhacken.
Hash-Funktionen machen aus einer großen Datenmenge ein kleines Ergebnis. Man gibt zum Beispiel das komplette Werk von Shakespeare ein und heraus kommt eine einfache, knappe Zahl. Das Entscheidende, Hash-Funktionen sind so gestrickt, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass bei zwei unterschiedlichen Eingangsdateien ein und dasselbe Ergebnis rauskommt.
Hash-Funktionen scheinen immun gegen die Angriffe eines inselbegabten Quantencomputers. Bislang jedenfalls hat noch niemand einen Quantenalgorithmus ersonnen, der in der Lage wäre, so eine Funktion rückwärts zu rechnen. Von der Zahl zurück auf einen Shakespeare-Monolog. Und die Kryptographen tüfteln weiter, zum Beispiel an den Gitterverfahren. Mathematisch gesehen meint Gitter eine regelmäßige Struktur von Punkten, wie bei einem Kristallgitter.
Auf diesen Strukturen lassen sich Probleme finden, die für Quantencomputer sehr schwer zu lösen sind.
Rashid El-Bansakani, Informatiker TU Darmstadt.
Ein Problem besteht darin, wenn ich so ein Gitter habe, den kürzesten Gittervektor, sprich den nächstliegenden Punkt, der den geringsten Abstand zum Nullpunkt hat, zu finden. Im zweidimensionalen Fall können wir es sehr einfach lösen, ist sehr einfach. Aber sobald wir in höhere Dimensionen steigen, dann steigen damit auch die Berechnungsressourcen des Computers.
Keine drei Dimensionen nur, wie bei den drei Raumrichtungen eines Kristallgitters, sondern mehr als 500 Dimensionen. Ein mathematischer Raum derart komplex, dass sich ein Quantencomputer hoffnungslos in ihm verirren sollte.
Bisher existiert kein Quantenalgorithmus, der solche Verfahren brechen könnte. Und es wird auch sehr stark angenommen, dass dies auch in Zukunft nicht passieren wird. Viele Wissenschaftler haben sehr viel Interesse an diesen Verfahren. Jedoch in der Industrie ist es noch nicht direkt angekommen.
The real problem is putting them on the product roadmap.
Das eigentliche Problem ist, die neuen Ansätze zu Produkten zu machen. Für die neuen Verschlüsselungsverfahren brauchen wir Standards und Normen. Sonst werden sie von der Industrie nicht akzeptiert. Aber solche Standards zu entwickeln, dauert lange. Die Systeme müssen ausführlich getestet werden und das braucht Zeit.
And this test of time takes a long time.
Ein Grund mehr, mit der Arbeit anzufangen, meint Johannes Buchmann. Immerhin könnte der Quantencomputer schneller da sein als befürchtet. Deshalb plädiert er dafür, nicht nur das bewährte RSA-Verfahren auf unseren Rechnern zu installieren, sondern zusätzlich auch die neuen Algorithmen, quasi als Schläfer.
Das sitzt da und wartet, bis es soweit ist, wird jetzt noch nicht eingesetzt. Wenn es aber soweit wäre, wenn also in 5 Jahren, in 10 Jahren der andere Snowden käme und sagen würde, die haben das, könnte man es aufwecken und könnte sagen, dieses Verfahren benutze ich jetzt, um die Aktualisierungen auf alle Rechner zu bringen, die dann quantencomputerresistent sind. Wir haben in den letzten über 10 Jahren international eine Gemeinschaft von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aufgebaut, die sich mit dem Problem sehr intensiv beschäftigen. Es gehen in diese Forschung auch erhebliche Ressourcen. Daher bin ich optimistisch, dass wir das Rennen gewinnen.
When I meet classical crypto guys, some are kind of aggressive.
Wenn ich mit klassischen Kryptografen zu tun habe, sind manche ziemlich aggressiv.
Zwei Forschergemeinden prallen aufeinander, und zwar mit einiger Wucht. Hier die Physiker mit ihrer Quantenkryptografie, die zwar absolute Abhörsicherheit verspricht, aber umständlich ist und teuer. Und dort die Informatiker mit ihren neuen, aber immer noch softwarebasierten Verschlüsselungsfunktionen. Die wären zwar einfacher und praktischer, aber im Grunde garantiert einem niemand, dass sie auf Dauer den Angriffen standhalten. Der Ton ist ziemlich gereizt zwischen Physikern und Informatikern, sofern sie überhaupt miteinander reden.
It's an open question. It might be immune, but it might also be under threat. We don't know yet.
Es ist offen, ob die neuen Verschlüsselungsverfahren auch langfristig sicher sind. Oder nicht doch, eines Tages vom Quantencomputer geknackt werden können. Das wissen wir noch nicht.
Hash- oder Gitterverfahren hätten eine offene Flanke, meint der Physiker Nicolas Gisin, der Miterfinder der Quantenkryptographie. Denn ihre Sicherheit fuße auf der Annahme, dass niemand einen Quantencomputer-Algorithmus findet, mit dem sich die neuen Codes dann doch knacken lassen. Eine wackelige Annahme, das weiß auch Informatiker Johannes Buchmann.
Wir können es nicht sicher sagen, sondern wir müssen darauf hoffen, dass es so ist.
Wie wäre es mit etwas mehr Kooperation statt Konfrontation angesichts übermächtiger internationaler Geheimdienste?
At the end, what we all want is a global solution for security.
Letztlich wollen wir doch alle dasselbe, eine globale Lösung für das Sicherheitsproblem. Und da bin ich mir sicher, man wird die Quantenkryptographie brauchen. Aber auch die anderen Methoden haben ihre Vorteile. Sie brauchen keine Hardware, sondern sind reine Softwarelösungen. Ich denke, man sollte jetzt zusehen, wie man beide Ansätze sinnvoll miteinander kombiniert.
Der Bundesschlüssel. 2021 beschließt die Bundesregierung den Bau von 5 Bodenstationen für ein Quantenkryptographie-Satellitennetz. Preis 1,7 Milliarden Euro. 2 Jahre später zeigt sich, der durch Zäune gesicherte Bereich wurde bei der Planung viel zu klein ausgelegt. Der Betreiber muss das Areal erweitern. Schadenersatzklagen enteigneter Anwohner lassen die Kosten explodieren. Medien sprechen vom größten Skandal seit dem Flughafen Berlin-Brandenburg, der Anfang des Jahres seinen Betrieb aufnahm.
Qubit jagt Dr. No. Neue Codes gegen den Lauschangriff der Quanten. Von Frank Rotelüschen.
Außerdem gibt es Gerüchte, die NSA habe bereits Grundstücke in unmittelbarer Zaunnähe angemietet.
Es sprachen Miriam Abbas, Robert Frank, Volker Barneck. Ton Hermann Leppich, Regie Friederike Wigger, Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2015.